Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu Folge 8 des Podcastes Die Kinderdolmetscher. Jetzt kannst du nichts mehr sagen.
Nein, das war's. Ich fühle mich sehr unwillkommen.
Du darfst dann in Folge 10 wieder zum Jubiläum.
Na gut.
Zum Jubiläum lasse ich dich einmal alles sagen.
Machen wir das? Mein Gott, das wird ganz aufregend. Ja.
Bereite dich schon mal vor.
Na gut.
Noch sind wir aber bei Folge 8 und die soll heute gehen um Schule. Für viele ist der Schulstart jetzt kurz vor der Tür. Einschulung, der große Tag. Und um Hobbys, die Kinder dann ja in dem Alter auch oft haben oder anfangen zu haben. Ich würde aber gerne, aufgrund des großen Erfolges, würde ich gerne eine Top 5 machen. Claudia kennt sie auch wie immer noch nicht.
Okay.
Wir haben auf Instagram gefragt nach Dingen, die man als Mama oder Papa tut, von denen man aber niemals gedacht hätte, dass man sie irgendwann im Leben mal tut.
Gott, das muss man auf 5 beschränken, das war ja schwierig.
Es war wirklich, wir haben sehr, sehr viele sehr lustige bekommen, aber auch sehr oft die, von denen ich dachte, ja, das kenne ich auch. Mir kam der Gedanke, weil ich mich auf dem Spielplatz mit einer, nicht mit einer guten Freundin, sondern mit einer anderen Frau plötzlich wiederfand und wir haben über den Windelinhalt unserer Kinder gesprochen. So, und deswegen ist unsere, ich habe jetzt mal meinen Punkt und alles, was dazu kam, ist jetzt noch keine Top 5, das ist quasi die, das geht jetzt gerade los. Es haben ganz viele Eltern, ganz beruhigend, haben uns geschrieben, generell ganz viel über Ausscheidungen reden, auch gerne mit dem Partner. Konsistenzen googeln und sich über Pupse freuen.
Ja, gesellschaftlich gesehen wirklich ungewöhnlich, ja. Das stimmt.
Oder Popel wegmachen und
oh
sowas.
Oh Gott, ja. Mhm.
Also, Top 5, angesabbertes Essen, völlig selbstverständlich weiter essen.
Kennt das stimmt, jeder, das ist ne? Ganz enorm, ne? Wie da die Hemmschwelle sinkt, so klar, nee, logisch, esse ich was, ach runtergefallen, naja.
Die 3-Sekunden-Regel,
genau.
Wenn es nicht länger als 3 Sekunden auf dem Boden gelegen hat, hat es dann nicht gelegen. Dann etwas, womit sich, glaube ich, auch viele identifizieren können, schon um 19 Uhr mit den Kindern ins Bett gehen.
Absolut. Wir waren neulich eingeladen und es war sehr niedlich, weil der Papa nicht wiederkam. Wir saßen wirklich den kompletten Abend dann einfach zu dritt da. Es war großartig.
Ja, würde auch sagen, dass mir das wohl schon mal passiert ist, dass man da denkt, man schwankt als Eltern immer zwischen, oh, jetzt ist das Kind im Bett und man kann jetzt auch nochmal eine Serie gucken oder sonst irgendwas oder man denkt sich, nee, Schlaf.
Genau, schlafen, ey, Priorität in den ersten Jahren.
Top 3, in der dritten Person von mir reden. Mama macht jetzt mal dies. Mama macht jetzt mal das. Ich warte noch auf den Pluralis Majestatis, auf den.
Damit hörst du aber automatisch auf, in den meisten Fällen, wenn dein Kind damit aufhört.
Ja.
Also du hast total gut im Gefühl, dass du das so lange machst, wie dein Kind auch von sich in der dritten Person redet. Und sobald dein Kind ein Ich wird, hörst du damit meistens auch auf. Also es dauert noch ein bisschen
Hoffnung.
Länger. Aber, ganz, ganz ehrlich, bei deinem 16-Jährigen machst du das nicht mehr. Wirklich versprochen.
Die Mama hat gesagt, du sollst jetzt nach Hause kommen. Top 2, jemand anderen am Po riechen.
Und gern auch in der Öffentlichkeit.
Stimmt. Völlig schmerzbefreit,
genau,
ist man da.
Runterbeugen. Ja, du musst aber auch wirklich, genau.
Und darin angeschlossen, weil es auch ein bisschen Ekelfaktor hat, habe ich da dazu sortiert, Erbrochenes mit den Händen auffangen, bevor es irgendwo sonst landet.
Okay.
Das haben wir auch schon mal machen müssen.
Echt, Gott, ich hatte bisher, Gott sei Dank, immer irgendwas dabei.
Glückliche. Unser Kind hat mal, ich hoffe, das ist okay, wenn ich es erzähle, unser Kind saß mal bei meinem Mann auf den Schultern und musste sich dann übergeben. Das war ein Bild für die Götter. Herrlich. Wirklich, wie mein Mann geguckt hat. Vor allem, der wusste gar nicht, wie es ihm passiert, weil auf einmal warm auf dem Kopf war.
Ja, ja. Das ist eine Folge über Schule übrigens.
Wir kommen gleich da drauf. Ja. Top 1, weil ich fand das so schön, mich freuen, dass ich in Ruhe die Küche putzen kann.
Ja, das ist, stimmt, das ist auch seltsam, oder?
Ja.
Hat man früher nur gemacht in extremen Lernphasen oder so.
Ja,
aber
genau,
ansonsten,
wenn man prokrastiniert hat.
Genau.
Ja, das waren unsere.
Großartig, sehr schön, vielen Dank. Bitte weiter einschicken, sowas.
Machen wir auf Instagram immer wieder so eine Fragerunde. Jetzt wird's ernst. Wir kommen jetzt zu dem, was wir so den Ernst des Lebens nennen. Das wäre direkt die erste Frage. Ich erinnere das auch noch, dass ich das als Kind so ein bisschen als ein mulmiges Gefühl empfunden habe, wenn mein Opa gesagt hat, der war das nämlich, der Ernst des Lebens geht los. Und dann hat er es aber trotzdem so ein bisschen lachend gesagt. Also so ganz einordnen, was da auf mich zukommt, konnte ich nicht.
Mhm.
Meinst du, es macht Sinn, das anders zu labeln, das einem Kind anders zu verkaufen?
Ja, ich hoffe, das macht auch keiner mehr wahrscheinlich, oder? Der Ernst des Lebens. Ich glaube, da gehörte dein Opa zu den letzten, hoffe ich mal. Also es macht natürlich viel mehr Sinn zu sagen, hey, die Schule geht los, etwas Neues beginnt, du darfst schreiben und lesen lernen, wie die Großen. Also da so ein bisschen, vielleicht muss man es nicht so hypen, wie ich es jetzt mache, aber einfach so ein bisschen umdrehen und sagen, hey, es beginnt was Neues. Lernen.
Und das ist ja das, was Kinder die ganze Zeit wollen,
genau.
Sagst du immer, ne? Lernen, wie das Leben funktioniert, und Bildung an sich gehört halt auch zum Leben dazu.
Genau.
Wie kann ich denn mein Kind auf den Schulstart vorbereiten? Also wie kann ich meinem Kind vermitteln, was ihn oder sie da erwartet? Weil so vom Konzept Schule hat man ja einfach, wenn man in die Schule kommt, noch gar keine Ahnung.
Und das bleibt auch so, oder? Also wenn du dich noch an deinen ersten Job zurückerinnerst, ist so die Frage, wie hätte man dich darauf vorbereiten können? Also das ist schwierig. Also man kann natürlich Bücher anschauen. Es gibt ganz viele Bücher, wo das Kind in die Schule geht. Die sind aber dann meistens eben ein bisschen anders, als es jetzt bei dem Kind halt läuft. Es läuft ja in jeder Schule total anders. Darum kann man sich vielleicht das Gebäude schon mal anschauen. Einige Schulen bieten an, dass man einfach vorhin geht und dann einfach mal guckt und vielleicht öfter dran vorbeigeht oder den Schulweg schon mal ausprobiert. Und vielleicht darf man wirklich die Räume sich schon mal anschauen oder eine Lehrerin begrüßen, einfach mal fragen. Manchmal geht das. Aber das Konzept Schule beibringen, ich glaube, man muss es erfahren.
Learning by doing.
Genau.
Vor allem in der Schule. Learning by doing. Macht es denn Sinn, das Kind in die Dinge, es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die man vorher machen muss, Ranzen kaufen, Mäppchen kaufen, weiß ich nicht, da möglichst viel mit einzubeziehen?
Unbedingt. Das wollen die meisten Kinder auch. Und das ist natürlich toll. Also Sachen kaufen, von denen ich nicht genau weiß, was sie eigentlich bedeuten. Und dann einen Ranzen, den es ja, heißt das Ranzen überall? Ja, ne? Eine Schultasche. Mäppchen heißt es, glaube ich, auch nicht überall,
mein
oder?
Mein Kind sagt zu einem Rucksack, sagt es Popotasche.
Nein, siehst du, also irgendwas, was auf dem Rücken hängt, genau. Und da gibt es natürlich unendlich viele Preiskategorien und Motive. Das macht total Sinn, dass dein Kind da irgendwas bekommt, womit es sich wohlfühlt. Und du dich im Idealfall auch. Und gerne irgendwie dann die Stifte aussuchen und mal ausprobieren. Und dann braucht man vielleicht ein Lineal oder ein Radiergummi oder irgendwie sowas. Also gerne dein Kind da einbeziehen, dass es Sachen hat, mit denen es sich wohlfühlt, auf jeden Fall.
Es haben uns ein paar Eltern auf Instagram geschrieben, als wir gefragt haben, was sind denn eure Fragen zum Thema Einschulung oder Schulstart, dass sie ein Kann-Kind haben. Wie sind denn deine Gedanken dazu, wann ist ein Kind bereit für die Schule?
Das finde ich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil in ganz vielen Bundesländern es jetzt so ist, dass man das gar nicht mehr entscheiden kann. Wird es für einen entschieden. Also wir haben in den letzten Jahren ganz dolle Probleme damit, eine Rückstellung durchzubekommen, jetzt also in den Kitas. Insofern ist das, glaube ich, sehr bundeslandabhängig. Frag mal in deinem Bundesland, wie das überhaupt gehandhabt wird. Vielleicht musst du dir gar keine Gedanken machen, weil es bei dir einfach festgelegt ist. Und ansonsten würde ich das nicht allein entscheiden, sondern also mit ungefähr 6 ist es ja so, dass dein Kind, hast du ja schon andere Menschen im Leben des Kindes. Also die Kita oder irgendjemand, der so ein bisschen weiter weg ist, den würde ich unbedingt fragen. Mhm. Weil wenn man das nur selber entscheidet, man hat einfach so einen ganz speziellen Blick auf sein Kind und hat oft so ein Schutzimpuls, so. Es macht total Sinn, vor allen Dingen die Erzieherinnen oder Erzieher zu fragen. Was denken die? Wie weit ist das Kind? Und wenn die einen so angucken und sagen, hä, wieso nicht? Dann würde ich da unbedingt drauf hören. Und wenn du dann ein komisches Gefühl kriegst, dann fragen, warum ist denn dieses Gefühl da? Will ich das irgendwie noch nicht? Oder hat das wirklich was mit dem Kind zu tun? Das ist ja für dich auch ein großer Schritt, so Schulkind. Wow, das Kleinkindalter ist endgültig vorbei. Ja. Alarm. Also ich würde da immer im Kontakt mit anderen Erwachsenen gucken, die das Kind auch kennen. Was meinst du denn?
Okay. Wenn wir dann in Abstimmung mit anderen oder weil unser Bundesland autoritär ist und sagt, wer dann und dann geboren ist, hat jetzt in die Schule zu gehen. Wenn er dann da ist, der große Tag der Einschulung. Ich musste da an ein Reel von dir denken auf Instagram. Zum Thema Weihnachten war das.
Okay.
Da hast du darüber gesprochen, dass an Weihnachten kommen ja immer so ganz viele Erwartungen zusammen und deswegen gibt's oft Stress und Streit und weiß ich nicht. Und wir bauen aber halt auch einfach immer so einen wahnsinnig hohen Erwartungsdruck auf genau diesen Tag auf und wundern uns dann, warum unsere Kinder völlig durch den Wind sind. Ist das bei der Einschulung ein ähnliches, Problem will ich nicht sagen, aber
doch, ja, okay. Darfst ruhig Problem sagen.
Probleme sind dornige Chancen. Ach,
genau, wunderbar. Ein Satz für den Kühlschrank, hervorragend. Ja, das würde ich unbedingt machen, dass man die Erwartungen, also das nicht so hochhypt, wie ich das jetzt am Anfang gemacht habe. Ja, Schule, das wird die Zeit deines Lebens. Das kann man nicht versprechen. Insofern gerne dann wieder so ein bisschen runterfahren, aber es bleibt einfach aufregend. Also da kriegt man eine Schultüte, dann kommen alle Erwachsenen und fragen ein mit großen Augen. Und wann ist es denn soweit? Also man kann es kaum vermeiden. Dass es leider so ein bisschen gehypt wird.
Aber sonst vielleicht eher inhaltlich über den Tag sprechen, was so da abläuft, würde das
gerne
vielleicht helfen?
Also wenn du das Kind irgendwie darauf vorbereiten kannst, weil dir irgendjemand erzählt, wie es abläuft, sehr gerne ans Kind weiterleiten. Erst passiert das, dann kommt das und dann kommt das.
Okay.
Das wäre super.
Okay. Eine Frage haben wir bekommen, da macht sich eine Mama Sorgen und fragt, was mache ich, wenn mein Kind nicht alleine da in der Schule bleiben möchte und weint?
Das ist eine sehr verständliche Sorge. Die haben sehr viele Eltern. Und das ist sehr verständlich, weil deine letzte Trennung war ja die Eingewöhnung, ne? Meistens. Ja. Und da war das Kind noch total klein. Und das hat Wochen gedauert. Und es war ganz schwierig und für alle Beteiligten eine große Sache. Dein Kind ist älter geworden. Und das Gemeine ist, es wird meistens durch den Gruppendruck total gut erledigt. Also Menschen sind nun mal so, dass sie, wenn sie in eine neue Situation kommen, dass sie gucken, was die Gruppe tut.
Ja.
Das heißt, sie schauen sich um und sind so, okay, wenn ich im Zweifel bin, dann mache ich das, was alle anderen machen. Mhm. Und das wirkt meistens leider ganz hervorragend.
Ja, in dem Fall ist es dann ganz
genau,
gut.
Genau, in dem Fall ist es ganz gut.
Ne?
Man guckt sich so um und das macht man sehr selten. Oder wenn man in eine neue Gruppe kommt, du kennst irgendwie noch keinen, dass du dann da gleich sagst, ich mache jetzt was ganz anderes, wäre ungewöhnlich.
Oder dass man direkt erstmal weint.
Genau.
Ist ja auch so ein, hat ja eigentlich, macht man ja eher, wenn man sich schon sehr sicher irgendwo fühlt.
Genau. Es hat was mit meiner Würde zu tun, gerade in dem Alter. Insofern passiert es in den allermeisten Fällen nicht.
Schön. Also das ist ja gut, wenn wir die Sorge nehmen können in den allermeisten Fällen. Was muss denn mein Kind können? Gibt's irgendwas, was man schon mit den Kindern zu Hause üben sollte, bevor die in die Schule kommen?
Also das ist erstmal, muss ich ein bisschen länger ausholen. Das
gerne.
Ist kulturell sehr unterschiedlich. Also wir haben ganz viele Kulturen, die fangen schon sehr früh an, wirklich Zahlen oder Buchstaben oder sowas zu lernen. Wir machen das aber nicht hier. sondern wir haben, wir meinen durch Forschung herausgefunden zu haben, und das ist eigentlich auch sehr erfolgreich, dass die Vorläuferfähigkeiten sehr viel wichtiger sind als die eigentlichen Sachen. Also ich mache das mal an einem Beispiel. Ich habe neulich gesprochen mit einem Manager und der hat mir erzählt, dass er, wenn er Leute einstellt, fast gar nicht mehr auf die sogenannten Hard Skills achtet. Also Hard Skills sind alles, was man kann, ne? Ich kann Auto fahren, mit Excel umgehen, alles, was man so gelernt hat. Er achtet fast nur noch auf die sogenannten Soft Skills. Also das sind all die Sachen, die man eben lernt, wenn man noch klein ist. Also sowas wie Teamfähigkeit, hatten wir schon, ne? Fängt schon auf dem Wickeltisch an. Sowas wie Empathie und sich irgendwie konzentrieren können auf irgendwas, eine Regel einhalten. Also so diese ganzen weichen Sachen. Und das ist schlau, wenn man die vor der Schule ein bisschen übt. Also eigentlich nur am Leben teilhaben lassen. Genau, das, was du sowieso machst. Und dann ist es schlau, sowas zu tun wie an- und ausziehen. Also vielleicht gerne auch mal eine Schleife binden lassen. Ich weiß, das ist heute total schwer, weil man hat gar keine Schleifen mehr irgendwo.
Klettverschluss.
Ja, man hat nur noch Klettverschlüsse, stimmt, genau. Ja. Ich kenne ein paar Kitas, die machen dann so einen Schleifenführerschein.
Süß.
Ganz süß, ne? Allerdings hatte ich neulich eine Mama, da kam das Kind nach Hause und sagte, hier ist mein Schleifenführerschein, wo ist denn deiner? Und die Mutter so, oh mein Gott, seit 30 Jahren binde ich illegal Schleifen. Das war nicht sehr schön. Ich habe gar keinen Führerschein. Oh nein.
Oh je.
Ja, doch, war schlimm. Aber dann sowas wie einen Ball fangen, also eigentlich wirklich Sachen, man muss sich bewegen können, vielleicht mal über irgendwas rüber balanciert sein. Generell macht ja Toben sowieso schlau.
Ja.
Total. Wenn du deinen Körper bewegst, also wenn ich es jetzt mal ganz platt sage, ist jetzt nicht so ganz richtig, aber so ganz platt, du musst dir erst sozusagen den Raum erarbeitet haben, körperlich, bevor du den Zahlenraum dir erarbeiten kannst.
Ja.
Ist jetzt nicht so ganz korrekt, aber man versteht es, ne?
Ja, ich kann folgen.
Das heißt, sich bewegen und dann kannst du gerne sowas machen wie, naja, dass man irgendwie zur Toilette gehen kann, dass man Zähne putzen kann. Vielleicht mal, das machen auch einige Kitas ganz schön, dass man so ein bisschen den Stadtteil schon mal erkundet hat. Dabei lernt man auch wahnsinnig viel. Ich habe schon mal eine Straße überquert. Vielleicht weiß ich, wo meine Freunde wohnen oder Oma oder wer auch immer da wohnt. Wie sieht meine Haustür aus? Wie heiße ich mit Vor- und Nachnamen? Vielleicht kann ich meinen Straßennamen schon sagen. So ganz diese ganz normalen Alltagssachen. Das macht total Sinn. Und auch wenn du sagst, du machst dir Sorgen, ob das Kind in Mathe oder so mitkommt, auch da macht es total Sinn, so Vorläufersachen sich zu erarbeiten. Also zum Beispiel, das habe ich geklaut von der Matheflüsterin, dass man zum Beispiel sowas sagt, welchen Schuh ziehen wir zuerst an, den rechten oder den linken? Oder ist das egal? Dann lernt das Kind, aha, bei Schuhen ist es relativ egal. Aber dann gibt es bestimmte Sachen, die muss man in einer Reihenfolge erledigen. Nehmen wir zuerst Seife oder das Handtuch? Das ist klar, nee, da ist wichtig, erst Seife und dann das Handtuch. Und so lerne ich im Alltag Dinge und dann kann ich das später übertragen. Es gibt Plusaufgaben, da ist es egal, wie rum das ist. Und bei Minusaufgaben ist es total wichtig, was zuerst kommt. Das habe ich sozusagen dann im Alltag schon gelernt und dann kann ich es auch schnell übertragen.
Ist es quasi wie ein Synapsenvorbereitung?
Perfekt.
Oder
genau.
Bilden oder so?
Okay. Genau, ich bereite die Synapsen vor darauf. Es gibt Ordnungssysteme. Also man kann zum Beispiel auch die Bücher im Bücherregal, die kann man gerne der Größe nach sortieren und dann dem Kind ein Buch geben und das Kind einfach nur abends das Buch selber wegstellen lassen und dann sagen, okay, wie macht man das denn, dass man feststellt, wo das Buch hinkommt? Das davor ist größer und das dahinter ist kleiner. Wie finde ich das denn raus, weißt du? Und dann kann man einfach durch solche Denkaufgaben lernt man, aha, es gibt größer, es gibt kleiner, Ordnungssysteme und dann kann ich in Mathe wirklich sehr erfolgreich werden, ohne vorher rechnen zu können.
Cool, das finde ich sind richtig schlaue, also ich finde, das kann man so gut in den Alltag integrieren, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man triezt sein Kind auf irgendwas. Da sind wir ja doch sehr Leistungsgesellschaft geworden.
Das stimmt.
Wo ich auch manchmal denke, wir machen uns manchmal in der Situation selbst so einen Druck, unser Kind muss mit einem Jahr muss es laufen können und wenn es das noch nicht kann, dann oder muss mit anderthalb, sollte das mit dem alleine essen aber funktionieren, und wenn das nicht kann, dann, und ich denke mir dann manchmal, ich glaube, wir wurden als Erwachsene alle nie gefragt, ab wann wir denn alleine aufs Töpfchen gegangen sind und nicht mehr die Windel und so.
Ach, das ist, wirst immer du nicht nur gefragt, ich werde das nahezu täglich gefragt. Nein, das hast du total
immer
recht.
Nur in der Situation, ja, dass dann wahnsinniger Druck herrscht, was man alles schon, was das eigene Kind alles schon machen können muss und
genau,
sollte und so.
Genau, und das wird bei Schule nochmal verstärkt. Ja. Also das Wort, du hast das Wort manchmal, machen wir uns Druck, das kannst du komplett streichen. Immer zu viel Druck. Und bei Schule ist das besonders so ein, oh nein, jetzt muss ich vielleicht schon wirklich vorher rechnen können oder irgendwie schreiben oder sowas. Und es ist ein bisschen gemein, weil einige Kinder interessieren sich sehr, sehr doll schon dafür und die können das dann schon. Das ist dann immer so ein Balanceakt, weil man kann den Kindern natürlich nicht das Wissen verwehren sozusagen, aber vielleicht kann man dann, keine Ahnung, physikalische Experimente machen oder aber wie gesagt, generell sollte man sich gar keinen Stress damit machen, weil die Lehrerin ist darauf geschult, etwas zu tun, das heißt Binnendifferenzierung. Das heißt, es ist sozusagen in der Grundschule ihr Job zu gucken, wer kann schon was und das dann sozusagen je nach Leistungsstand zu fördern. Sehr schwieriger Job.
Ja, glaube ich.
Ja, aber das muss sein, weil die kommen alle mit so einem unterschiedlichen Vorwissen.
Ja, und da denke ich dann manchmal, dann will man natürlich als Eltern nicht das eine Kind haben in der Schule, was dann jetzt irgendwie total die Probleme hat beim Rechnen oder so. Aber vielleicht müssen wir uns da auch als Eltern ein bisschen den Druck rausnehmen und denken, selbst wenn es das einzige Kind in der Klasse ist, was das vielleicht noch nicht kann, dann ist es ja jetzt da, um das zu üben und
genau.
Ja.
Und wenn du all die anderen Fähigkeiten geschult hast, dann kann es das wirklich sehr schnell lernen. Wirklich, das geht dann total schnell, wenn man das System und das Denken an sich gelernt hat, wie erarbeite ich mir Dinge, vielleicht darf ich mal beim Kochen mithelfen, weil ich da so wahnsinnig viel lerne und immer rechnen muss, ne? Wir brauchen 100 Gramm Mehl, wie funktioniert das, wo muss der Zeiger sein, wenn, und das macht total Sinn, würde ich mir wirklich keine Sorgen machen. Es gibt ein paar Studien dazu, die tatsächlich herausgefunden haben, wenn man vorher schon diese Schulfähigkeiten übt, dann kriegt man auch als
Eltern. Du machst gerade eine Handbewegung.
Ach so, ich mach
zum Thema Schreiben.
Genau, Entschuldigung. Dann kriegt man als Erwachsener, also als Eltern oft so eine Schulhaltung, weißt du?
Ja.
So ein, wir üben das jetzt. Was ist denn 2 plus 2? Und das ist ganz interessant, dass man dann eher Angst vor der Schule bekommt. Also dann komme ich wirklich so in dieses Ernst des Lebens, in diesen Modus rein.
Das leitet ganz schön über zu der nächsten Frage, die ich stellen wollte. Aus eigener Erfahrung. Liebe Grüße an meine Mutti.
Ja, ich grüße auch, ja.
Ich sag nie Mutti, ich sag immer Mama. Liebe Grüße an meine Mama. Die war nämlich Lehrerin und sie war eine super tolle bestimmt, aber eine super geduldige Lehrerin. Nur wenn wir zu Hause Hausaufgaben gemacht haben, dann null. Und
der
ich
Klassiker.
Glaube, das wird wahrscheinlich noch nicht in der ersten Klasse so sein, dass man inhaltlich vor Herausforderungen steht. Hoffe ich zumindest.
Also, ich sag nicht, ab wann ich bei Mathe vor Herausforderungen stehe.
Ja, stimmt.
Ab welcher Klasse? Wir
man
schweigen. Dazu
ja
schweigen wir, genau.
Aber was einen ja natürlich von Anfang an was von Anfang an für einen selbst als Eltern eine Herausforderung sein kann, ist, wenn man auch ungeduldig ist oder wenn man so denkt, oh, das habe ich dir jetzt das 100. Mal erklärt, das muss doch jetzt bitte mal in deinen Kopf rein. Muss ich die Frage noch weiterstellen?
Nein, reicht schon.
Okay. Was kannst du Eltern mitgeben?
Also nur mal ganz kurz fürs Mindset. Generell ist die Idee, dass man als Eltern zu Lehrern wird und mit dem Kind so in so eine komische Beziehung reinkommt, ich muss dir jetzt was beibringen, eigentlich nicht die allerbeste. Wir sind auch eines der wenigen Länder, das das noch macht, ne?
Ja.
Also in Frankreich oder in anderen europäischen Ländern ist das völlig klar, dass man in der Schule die Hausaufgaben macht.
Ich wandere aus.
Ja, mach mal. das ist bestimmt ein guter Grund zum Ausmachen. Ja,
ich habe bei Goodbye Deutschland schon schlechtere gesehen, sage ich dir. Ich würde mir gerne ein Land aussuchen, dessen Sprache ich nicht spreche. Dann kann ich mich mit einer Kamera begleiten lassen. Das ist die Grundvoraussetzung.
Echt? Ist das? Okay, nein, okay. Also ja. Also abgesehen vom Auswandern, ist das wirklich nicht die beste Idee. Man kommt wirklich in so eine komische Haltung. Und eigentlich, also deine Mutter war ja nun schon Lehrerin, da sind wirklich ganz andere Fähigkeiten gefragt. Man, nicht jeder ist zum Lehrer geboren und mit dem eigenen Kind ist das so schwer. Da musst du wahnsinnig geduldig mit dir sein und mit dem Kind.
Unser heutiger Kooperationspartner ist Sticker Kid. Sticker Kid macht individuelle Namensaufkleber. Jeder mit einem Kind in der Kita oder in der Schule wird schnell merken, die braucht man für ungefähr alles. Für Kleidung, für die Brotdose und so weiter. Dann geht nämlich praktischerweise nichts verloren und wird auch nicht vertauscht. Ich würde sogar sagen, das ist ein Muss für alle Eltern. Neben dem individuellen Namen könnt ihr ganz verschiedene süße Motive, Schriftarten und Farben auswählen. Eure Sticker werden dann innerhalb von 48 Stunden produziert und sind natürlich spülmaschinenfest, Mikrowellen geeignet und einfach alltagsresistent. Hergestellt werden die Sticker mit umweltfreundlichen, lösemittelfreien Tinten. Damit sind sie für Kinder und Umwelt unbedenklich. Und jetzt kommt etwas, auf das sind wir ehrlich gesagt super stolz. Wir haben ein Special gemacht mit Sticker Kid. Claudia hat mit ihrer Expertise als Kinderpsychologin nämlich ganz exklusiv 15 tolle Aufkleber mit ganz wichtigen Sätzen formuliert.
Ja, das hat Spaß gemacht. Und ich habe mir Gedanken gemacht zum Thema Bindung, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit. Und herausgekommen ist ein ganzer Sticker Bogen, den man kaufen kann mit insgesamt 15 Sätzen wie du kannst das und ich glaube an dich oder du schaffst viele schon allein und kannst dir immer Hilfe holen. Damit könnt ihr euer Kind motivieren und ihm einfach ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen mitgeben, wenn ihr die Sticker zum Beispiel auf die Trinkflasche oder aufs Mäppchen oder Hausaufgabenheft klebt.
Bestellen könnt ihr die Motivationssticker und die individuellen Namensaufkleber auf stickerkid.de. Alle Infos und der Link zu dem wundervollen Special von Claudia findet ihr auch in unseren Shownotes.
Fertig mit Werbung.
Also wenn du da landest, das habe ich dir schon 100 Mal gesagt, dann weißt du eigentlich, okay, dann ist das nicht der richtige Ansatz für das Kind. Mhm. Und dann müsstest du eigentlich dich pädagogisch fortbilden und sagen, okay, dann müssen wir die Matheaufgabe, keine Ahnung, mal kneten mit Ton oder irgendwo hinmalen oder stattdessen Seilspringen gehen. Also du müsstest dann versuchen, einen anderen Zugang zu finden. Und das ist einfach für die meisten Eltern, also man will ja jetzt kein Pädagogikstudium, genau. Mm. Insofern, also eigentlich hast du nur die Möglichkeit, dich irgendwie fortzubilden, mit der Lehrerin zu reden, wie du es machen sollst. Oder das outzusourcen und zu sagen, ja, das macht jemand anders oder die Hausaufgabenbetreuung oder irgendwer. Also wenn, bevor du da landest, dass du in so einem Streit mit dem Kind landest, wäre das echt klug, nochmal nachzudenken. Das ist für die Beziehung einfach, Eltern sollten Eltern sein und keine Lehrer.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob so dieses Hausaufgaben kontrollieren, denke ich jetzt gerade mal so ganz drüber nach. Mhm. Also man kann doch ein Kind auch mit einer Hausaufgabe, die vielleicht nicht richtig ist, in die Schule schicken, oder?
Ja, also gibt es jetzt ja sehr lustige Reels zu, ne?
Ja?
Wenn die Lehrerin anruft und sich beschwert über die, dass die Hausaufgaben so schlecht erledigt wurden und sie wurden leider von den Eltern gemacht. Das ist so, ups. Ja, nee, das sage ich ihm. Ja, nee.
Das habe ich mal. Damals, da war ich schon in der 10. Klasse. Und es war eine Katastrophe. Chemie konnte ich nicht. Am Anfang habe ich es noch mit Nachhilfe versucht und dann habe ich gedacht, nee, das steht einfach in keinem, also Kosten-Nutzen steht in keinem Verhältnis und habe mich einfach verweigert. Aber auf dem Weg dahin habe ich von meiner besten Freundin, die auch heute glücklicherweise noch meine beste Freundin ist, und mich immer ganz freiwillig hat abschreiben lassen. Bei uns gab es, ich glaube, das ist in jedem Bundesland anders, aber doch HÜ hieß es bei uns, Hausaufgabenüberprüfung, bei anderen heißt es einfach Test, ne? Also, und dann habe ich den kompletten Test bei meiner besten Freundin, Sitznachbarin, wirklich abgeschrieben, komplett. Und dann mussten nur die Schülerinnen und Schüler, die zwischen zwei Noten standen, abgeben. Und sie musste nicht und meins musste abgegeben werden. So, dann habe ich diese korrigierte Hausaufgabenüberprüfung dann wiederbekommen. Und es war eine 5, habe ich gesagt, Silke, ich habe nichts damit zu tun. Du solltest deine Hausaufgaben besser machen.
Aber immerhin hast du klug abgeschrieben. Also ich habe mal abgeschrieben und ich habe das so dermaßen kopiert, dass ich auch den Namen meiner Freundin mit hingeschrieben habe. Das war, also sie hat dann zwei Dinge abgeschrieben in verschiedenen Handschriften. Das war wirklich ein bisschen zu auffällig.
Ja, Leute, auch abschreiben will gelernt sein.
Genau.
Und ich war irgendwann Profi. Sowas verjährt, ne?
Ja, total.
Mein Abitur ist lange her. Lange her.
Nicht so lang wie meins, genau.
Ja, andere Situation. Hausaufgaben mit Eltern haben wir jetzt besprochen. Andere Situation, was die, glaube ich, viele Eltern kennen, geht vielleicht auch schon in der Kita los. Man holt sein Kind von der Kita oder dann jetzt dann von der Schule ab und möchte gerne wissen, wie der Tag war. Und dann fragt man, wie war es denn in der Schule? Und dann bekommt man maximal ein Gut. Es gibt, habe ich online gesehen, wurde mir vorgeschlagen auf Instagram und dann habe ich da mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt inzwischen ganze Fragenkataloge, die man stattdessen stellen kann.
Oh, cool.
Da waren so Vorschläge dabei wie, worüber hast du heute gelacht? Was fandest du heute spannend? Wie findest du?
Oh, besser, ja, wunderbar. Also gleich runterladen.
Ja.
Denn die Frage, wie war es in der Schule, ist viel zu groß. Das ist so, wie war es in deinen letzten 10 Jahren Leben? Bist du so, also du müsstest
meistens
zumindest,
okay.
genau, meistens okay. Und da, bis das Kind das jetzt dann versucht, das zu beantworten, dann nachdenkt, bis das rausgefunden hat, was möchte sie denn? Will sie wissen, wie das Wetter war, wo ich gesessen habe, mit wem ich gespielt habe? Da sind viel zu viele Sachen passiert. Also konkret zu fragen nach kleinen Details, das macht total Sinn.
Okay, cool. Ich meine, dann besteht trotzdem noch die Gefahr, dass das Kind dann sagt, worüber hast du heute gelacht? Nix. So.
Auf jeden Fall. Also aber es macht auch Sinn, nicht direkt nach der Schule zu fragen. Ne?
Genau.
Man kann erstmal runterkommen und dann irgendwas anderes machen und dann beim Abendbrot oder wann auch immer die Situation ist, wenn das Kind was auf dem Herzen hat, kommt es hoffentlich irgendwann dann von selbst, wenn es wieder hochkommt sozusagen. Das muss man nicht gleich direkt nach der Schule so eine Abfrage-Session machen.
Meine Mama hat ganz oft gegen Abend so mit mir nochmal oder auch so zum ins Bett gehen nochmal, was war schön heute an meinem Tag, was fand ich irgendwie nicht so und so.
Schön.
Ja, das erinnere
das
ich auch.
Das kann auch ein schönes Ritual werden, ja. Ne? Machen einige so beim Essen.
Ja, genau.
Ich kenne eine Familie, die macht immer, was war mein Hoch und was war mein Tief. Also die sagt jeder, was war heute das Beste am Tag und was war heute nicht so gut.
Das ist auch für uns Erwachsene eigentlich eine schöne Übung. Ne? Weil gerade finde ich in Zeiten, na, ich weiß nicht, wir hatten mal 2020, labeln wir, finde ich, fast alle immer als Corona und das war so ein Kackjahr. Und mein Mann macht ganz süß von jedem Jahr immer Fotobücher.
Ach, schön.
Und wenn ich mir dann zum Beispiel von 2020 dieses Fotobuch anschaue, dann denke ich, wir hatten ein richtig schönes Jahr.
Genau.
Und das überlagert inzwischen die negativen Erinnerungen, die ich daran irgendwie habe.
Oh, entschuldige, aber das sagst du sowas Wichtiges, weil das wäre total toll, wenn du mit deinem Kind gleich übst, die positiven Sachen zu erinnern und die wirklich zu highlighten. Also die Familie macht das mit dem Hoch und Tief. Ich persönlich habe immer nur die Hochs gemacht, weil man die einfach so schnell vergisst. Es ist total interessant, dass man sich immer an das Negative so viel besser erinnert als an das Positive. Das macht Sinn, gehirntechnisch, ne? Dein Gehirn muss dich schützen und das Negative ist potenziell gefährlich. Das muss ich besser erinnern. Aber es führt halt dazu, dass wir vom Lebensgefühl her manchmal das andere so ein bisschen vernachlässigen. Also wenn wir das dem Kind sofort beibringen, was war denn heute gut, sammeln, festhalten, von mir aus ein Foto machen oder einen Stein irgendwo hinlegen, dass man sich wirklich physisch nochmal dran erinnern kann, das war heute das Gute.
dann ist es schön fürs ganze Leben, ja, was gelernt.
Genau.
Cool.
Ich habe jetzt eine Erzieherin, das finde ich so toll, die macht das, die will sich das wirklich beibringen. Und das ist nicht von ihr die Übung, aber ich weiß nicht, wo sie herkommt. Die hat immer so 6 Bohnen oder kleine Kieselsteine in der rechten Tasche.
Mhm.
Und immer, wenn sie was Tolles erlebt an dem Tag, dann tut sie einen Kieselstein von der rechten Tasche in die linke.
Mhm.
Und das Ziel ist, dass am Ende des Tages alle Kieselsteine in die andere Tasche gewandert sind. Und wenn sie abends feststellt, oh, hab schon wieder nicht drauf geachtet, was waren denn die guten Momente heute, dann muss sie sozusagen abends
nacharbeiten.
Und sie findet das ganz interessant, weil sie ihr Gehirn so ein bisschen umtrainiert damit.
Ja.
Ne? Sie hat das eine Zeit lang gemacht und jetzt ist sie viel aufmerksamer für die guten Momente.
Ja, schön. Mhm. Das würde uns, glaube ich, allen, oder das schadet niemanden.
Nein, so gar nicht.
Auf das Positive fokussiert. Cool. Das erste Mal im System Schule wird hier das Kind zwangsläufig mit Bewertung konfrontiert. Ich glaube, in den allerersten Jahren gibt es noch keine Noten, ne? Dann ist es mehr so ein verschriftliches Zeugnis und dann hoffen wir natürlich alle, dass die Grundschullehrerinnen und Lehrer da pädagogisch wertvoll, wertschätzend sind. Wenn es aber dann doch irgendwo hakt und das Kind das mitbekommt, wie schaffe ich das denn, dass mein Kind nicht total in Selbstzweifeln untergeht?
Also ich würde dann immer versuchen, ein Gegengewicht zu schaffen, also zu Hause Sachen machen lassen, wo das Kind gut drin ist und das immer wieder sozusagen hochhypen, also nicht mega hypen, aber einfach das Kochen kannst du gut, dies hier kannst du gut, guck mal, wie toll du, keine Ahnung, die Schubkarre schieben kannst, mir fällt jetzt nichts anderes ein. Also all die Sachen, die das Kind eben schon kann, dass es so ein bisschen das Gefühl kriegt, dass es eben mehr ist als eine Schulnote, weißt du? Eine Schulnote ist nur eine Momentaufnahme und soll einfach zeigen, hier muss noch nachgearbeitet werden, aber es sagt ganz wenig über dich selbst aus. Das ist aber schon Arbeit, ne? Also das haben ja auch wir alle mitbekommen, dass man sich durch Schule, also man wird einfach bewertet und ich persönlich finde, man könnte da mal ganz grundlegend drüber nachdenken, ob das so förderlich ist, weil ja, es gibt so ein paar neue Ansätze, natürlich wie immer in Skandinavien. Das finde ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wenn du so ein Diktat zurückbekommen hast, dann war das immer rot unterstrichen und dann daneben stand F.
Ja.
Erinnerst du dieses Bild noch?
Auf jeden Fall.
Genau, das erinnert man noch, ne?
Mhm.
Und da haben sie gesagt, das ist eigentlich total kontraproduktiv, weil ich einfach dann den Fehler sehe. In mein Gehirn geht sofort Fehler gemacht.
Mhm.
Es tritt so eine Starre ein. Mhm. Und dann brauche ich unendlich viel Arbeit, um rauszufinden, wie es denn richtig eigentlich ist. Und das überspringen die jetzt. Also die haben das dann einfach so gemacht, wenn das Wort falsch war, haben sie es mit Tippex oder irgendwie weggemacht und das richtige Wort darüber geschrieben.
Ah.
Das heißt, du siehst immer noch, da war irgendetwas falsch, aber du siehst sofort, aha, das ist das richtige Wort.
Mhm.
Und es ist nicht mehr das rote F daneben. Das wirkt viel besser.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und ich hoffe immer, dass man durch solche Erfahrungen,
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, fein.
Ich finde, da steckt so viel drin, weil man daraus vielleicht auch lernen kann, dass Fehler nicht automatisch was rot, schlecht, Schlimmes
wäre so
sind,
toll.
Ne? Weil da haben wir ja auch im Laufe des Erwachsenwerdens und so, finde ich, große Probleme oder dann auch als Erwachsener Fehler zuzugeben, weil es das wahrscheinlich halt auch durch die Schule von Kindesbein an eingetrichtert wird, Fehler ist was Schlechtes.
Genau.
Und man könnte ja auch sagen, du hast einen Fehler gemacht, mach's doch nochmal.
Genau.
So.
Genau. Und mit dieser Haltung daran zu gehen, das wäre so schön.
Ich habe auch mal in einem Diktat, wir mussten immer, das war dann bestimmt aber in der 5. Klasse, wir mussten für jedes Wort in einem Diktat, was wir falsch geschrieben haben, den kompletten Satz 10-mal schreiben.
Nein.
Und ich war
Das davon, ist lange her.
Ja, ich war davon so genervt, dass ich das natürlich auch nur halbherzig gemacht habe und währenddessen Fernseh geguckt habe. Meine Mama war manchmal nachmittags nicht zu Hause. So. Und dann habe ich einfach stumpf den Fehler 10-mal hingeschrieben. Okay. Und weil ich mich null darauf konzentriert habe, weil das einfach nur Nervkrams war.
Genau.
Und ich daraus gar nichts gelernt habe.
Genau. Es macht total Sinn, wenn man zum Beispiel sagt, also wenn das Kind irgendwas falsch gemacht hat, nicht zu sagen, das war falsch, mach mal so und so, sondern man kann dann einfach sagen, wenn es so wäre, dann hätte das so und so sein müssen. Also nach dem Motto, wenn das Kind aus Versehen bei Mathe halbiert statt verdoppelt, dann kann man sagen, wie die Aufgabe eigentlich hätte sein müssen. Mhm. Ja, okay, nee, dann wären es 8 statt 4. Mhm. Und dann kann das Kind selber denken, okay, dann habe ich, dann muss ich ohne dieser Fokus auf
dieses Schublade auf falsch
Schublade zu. Wieder zu. Mhm. Genau, das ist echt, also es ist gehirntechnisch einfach doof.
Okay.
Und ich hoffe, wir kommen da irgendwann mal von weg, aber naja, schauen wir mal.
Vielleicht werden wir es noch erleben.
Ja.
Ein Papa hat gefragt, er schreibt, er glaubt, dass seine Tochter in Mathe Probleme haben wird. Die erste, die nämlich schon in der Schule ist, hat schon Probleme, hat eine Dyskalkulie. Wer nicht weiß, was das ist quasi eine, so Lese-Rechtschreibschwäche kennt man, ne? Mhm. Und sowas gibt es auch, also eine Mathe-Schwäche.
Genau.
So würde ich das erklären, genau. Und er glaubt, dass sie deswegen, die ältere Tochter glaubt, dass sie deswegen dumm ist und hasst Mathe. Wie kann ich meinem Kind denn klar machen, dass es normal ist und auch okay ist, Stärken und Schwächen zu haben?
Okay, jetzt muss ich wirklich nochmal die Mathe-Flüsterin erwähnen. Mhm. Der kann man folgen auf Instagram und
die hast
TikTok.
Du auch in deinem Buch.
Genau,
ne?
Die hat auch in meinem Buch mitgeschrieben. Weil ich das so schön finde, dass sie ganz oft, wenn man mit Dyskalkulie kommt, sagt, okay, wir haben eben nicht den richtigen Kanal gefunden, um das beizubringen. Und wie gesagt, Schule hat da nicht die allerbesten Ideen, wie man das beibringt. Und sie bietet so einen, ich wollte jetzt gar keine Werbung machen, aber sie bietet so einen Kurs an, die mathestarken Eltern. Und da kann man einfach lernen, wie man es denn alternativ beibringen kann, so dass man es eben als Kindergehirn besser versteht. Und es muss nicht so sein, dass das dann eine Dyskalkulie bleibt. Kann natürlich, aber muss nicht.
Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe nämlich auch eine Dyskalkulie.
Ach nein! Mhm.
Deswegen wusste ich sofort, was es ist, was dieser Papa geschrieben hat. Und bei mir ist zum Beispiel, ich weiß, dass wenn ich jetzt rechnen soll, 60 plus 40, dann ist, weil wir das in einem Kurs dafür so gelernt haben, dann sehe ich quasi wie so einen Strahl und ich weiß, wo die 60, also die 60 ist quasi voll mit Beton und dann weiß ich, so viel braucht, also die 40 ist noch so viel und dann sind wir bei 100. Also mir
wurden... Wer hat dir denn das Bild dazu gegeben? Schönes Bild. Hast du dir das selber gemacht? Oder?
Nee, ich war tatsächlich dann auch bei einer, wie nennt man das dann, eine Fachkraft,
genau.
die mir das dann beigebracht hat. Da war ich schon ein bisschen älter.
Mhm.
Aber das sind dann so Sachen, die man verinnerlicht und die einem dann helfen, zumindest auch eine, weil ich hatte gar keine Vorstellung als Kind von Größen. Also ist jetzt
perfekt.
60 plus 40, ist es jetzt eher im 100er Bereich oder ist es im 10.000er Bereich? Keine Ahnung.
Genau.
Und da wollte ich nur gerade sagen, weil ich glaube, viele Kinder haben mit Mathe zu kämpfen und wenn es wirklich eine Dyskalkulie ist, dass es sich lohnt, daran zu arbeiten und dass man selbst mit einer Dyskalkulie, gerade heutzutage, wo man alles in Taschenrechner eintippen kann, es kann was aus euren Kindern werden.
So. Genau.
Ich leide da nicht mehr drunter.
Es wäre total schön, jetzt nochmal für diesen Papa, wenn er irgendwie es schafft, da wieder Neutralität reinzubringen. Mm. Kinder sind extrem unterschiedlich, auch vielleicht gerade Geschwister. Das muss wirklich nicht so sein bei der Tochter. Und wie gesagt, dann geht es einfach darum, wenn du das feststellst, andere Wege zu finden. Es kann dann total Sinn machen, sich umzugucken und zu sagen, vielleicht braucht das Kind einfach wirklich Tonkügelchen, 100 Stück, die wir wirklich kneten und hinlegen und dann mache ich das ganz physisch, weißt du, dass ich einfach, wie du hast jetzt so ein schönes Bild im Kopf und einige Gehirne arbeiten eben besser mit Bildern oder dreidimensional und haben mit dem zweidimensionalen Probleme, also das muss man einfach rausfinden, was für das Kind funktioniert.
Ja. Kurzer Exkurs vielleicht an der Stelle nochmal ganz generell zum Thema Fördern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es uns Eltern auch wahnsinnig wichtig ist, dass unsere Kinder Hobbys haben, dass wir in Musik fördern, dass es der englischsprachige Boxspringkurs ist. frag mich nicht.
Warte mal, den möchte ich jetzt wirklich nochmal rausfinden.
Ich bin mir sicher, ich würde irgendwo, würde ich einen
finden. Irgendwo finden wir den, garantiert.
Ja, aber du weißt, was ich meine, dass da ein bisschen Druck vielleicht auch dahinter ist.
Das bisschen kannst du schon wieder weglassen.
Dass da auf jeden Fall ein Druck dahinter ist, dass man sagt, mein Kind braucht Hobbys, wenn es das haben möchte, wunderbar, aber es braucht das, ist die Einstellung vieler Eltern. Und es wird ja gerade auch dann im Schulalltag auch nicht leichter. Ne?
Genau. Also ich würde bei Hobbys immer gucken, das ist deswegen ein Hobby, weil es Spaß machen soll. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, auf die dein Kind wirklich Lust hat. Das ist dann natürlich wunderbar, aber immer genau gucken, wiegt der Stress, den so ein Hobby auslöst, wieder ein Termin, hinfahren, zurückfahren, vielleicht umziehen, wieder jemandem zuhören müssen, wiegt das auf? Dann musst du wirklich hingucken. Und was Kinder ja so dringend brauchen, ist freie Zeit. Und wenn man schon in der Schule ist, gerade besonders dieses Kreativsein wieder und aus mir heraus Dinge erschaffen, das kommt bei den meisten strukturierten Hobbys halt so ein bisschen zu kurz. Also ich würde mich sehr ehrlich fragen, macht es dem Kind wirklich Spaß? Und wenn du noch mehr Lust hast, ehrlich zu sein, dann frag dich, wie sehr du an diesem Hobby hängst, weißt du? Manchmal ist es so, dass der Druck von außen, dass man halt denkt, zur Darstellung der perfekten Familie brauchen wir Golf, Tennis, Segeln oder ist es frühchinesisch, musikalisch Ding oder reicht es, wenn man zur Krabbelgruppe um die Ecke geht oder später zum Turnverein um die Ecke? Also das ist völlig unterschiedlich, aber guck, wie viel von dir da drin ist. Das finde ich, also wenn du Lust hast auf Selbsterkenntnis, einmal schauen, ist das wirklich das Kind oder denkst du, das sollte so sein für das Image?
Und wenn sich das Kind vielleicht hat es irgendwas gerne gemacht und kommt in die Schule und macht es auf einmal nicht mehr gerne, dann ist es okay.
Total. Also es ist sogar so bei, also wenn man so verschiedene Sportarten durchprobieren möchte, ist das völlig okay. Ich kann in dem Alter am Schulanfang noch nicht übersehen, dass ich das jetzt endlos lang machen muss. Also ich will jetzt, keine Ahnung, Judo zum Beispiel machen und dann macht es total Sinn, nicht gleich 1000 Sachen dafür anzuschaffen, sondern vielleicht erstmal was zu leihen, genau. Und dann gucken, hat das Kind auch noch später Lust darauf? Geht das über Wochen oder geht das über Monate? Wie gesagt, das Kind hat noch nicht so einen Zeitablauf, dass es sagen kann, ah ja, das mache ich jetzt die nächsten 10 Jahre, kein Problem. Vor dem schwarzen Gürtel höre ich nicht auf, sondern das kann sich ständig wieder ändern und das finde ich bei Hobbys total legitim. Schule kann man sich nicht aussuchen, aber Hobbys könnte man ein bisschen toleranter sein, finde ich.
Dann schicken wir das Kind, wenn dann, im Bademantel zum Judo. Spartipps mit Claudia.
Genau. Dieser Bademantelgürtel ist gar nicht so schlecht. Gute
ich
Idee.
Weiß. Ich weiß nicht, ob weiß irgendwas Gutes ist oder
weiß ist der Anfängergürtel, glaube ich.
Ja, guck. Ja, siehst du. Doch.
Eben.
Leute, absolut. Hört auf, Judo-Equipment
kreative
zu kaufen.
Tipps mit Jana.
Okay, dann mit Blick auf die Zeit, die wir jetzt schon quatschen, haben wir, glaube ich, ganz viel zum Thema Schulstart und wie sich das Leben verändert für das Kind und für uns Eltern, für die gesamte Familie, jetzt schon besprochen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram. Freuen wir uns, lesen wir, beantworten wir gerne.
Auf unserem Extra-Kanal, diekinderdolmetscher.podcast.
Korrekt. Und dann war es das für heute.
Genau.
Und wir verabschieden uns wie immer mit einem
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann folgt uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und auf Instagram, da könnt ihr auch Fragen stellen, die wir dann in einer passenden Folge beantworten. Neue Folgen gibt es immer sonntags, alle 2 Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt.